Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Eskalation gestoppt. In Pakistan werden die abgesetzten Richter wieder eingesetzt. Die Opposition sagt ihre Proteste ab. Teilgeständnis abgelegt. Der Angeklagte Josef Fritzl bekennt sich zu Beginn des Prozesses als zum Teil schuldig. Verwaltungsräte ausgewechselt. Bei der UBS werden 3 weitere Mitglieder des Aufsichtsgremiums ersetzt. Und im Tagesgespräch um 13 Uhr, ein Gericht kämpft mit der Beschwerdeflut. Zu Gast Christoph Bantli, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Am Mikrofon ist Gudin Vinzenz. Zuerst das Wichtigste in Kürze, der Nachrichtenüberblick mit Nadja Ruch.
In Pakistan ist die politische Krise nach dem Einlenken der Regierung entschärft. Der Protestmarsch der Opposition wurde aufgelöst. Ministerpräsident Gilani gab der Hauptforderung der Opposition nach und erklärte, der vor 2 Jahren entlassene oberste Richter Chaudhry werde noch diese Woche in sein Amt zurückkehren. Auch Dutzende weiter entlassener Richter sollen wieder eingesetzt werden. Zudem ordnete der pakistanische Regierungschef die Freilassung aller Personen an, die bei den Demonstrationen der vergangenen Woche festgenommen worden waren. Präsident Zardari hatte von Gerichtspräsident Chaudhry zu fürchten, dass dieser wegen Korruption ermitteln könnte. In der türkischen Metropole Istanbul hat das 5. Weltwasserforum begonnen. Bis zu 20.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Umwelt diskutieren dabei über den wirksamen Einsatz der weltweit knappen Wasservorräte. Dabei geht es auch um einen Richtungsstreit zwischen Wirtschafts- und Umweltvertretern. Während die einen sagen, Wasser sei ein handelbares Gut, verlangen die anderen ein Grundrecht auf den freien Zugang zu Trinkwasser. Diese Forderung stellten auch Demonstranten vor dem Tagungsgelände. 17 von ihnen wurden festgenommen. Im österreichischen St. Pölten hat der Prozess gegen Josef Fritzl begonnen. Die wichtigste Zeugin der Anklage ist Fritzls Tochter Elisabeth, die ihre Aussage vor dem Prozess machte und nicht anwesend sein muss. Der Prozess findet ohne Publikum statt. Der 73-jährige Josef Fritzl legte zu Beginn ein Teilgeständnis ab. Er bekannte sich schuldig in den Anklagepunkten Inzest, Nötigung und Freiheitsberaubung. Der Vergewaltigung sei er hingegen nur teilweise schuldig. Nicht schuldig sei er in den Punkten Sklavenhandel und Mord an einem Neugeborenen, sagte Fritzl. Das Urteil wird für Freitag erwartet. Der amerikanische Versicherungskonzern AIG hat offengelegt, welchen Geldhäusern er Milliardenbeträge überwiesen hat. Insgesamt flossen über 90 Milliarden Dollar. Größtenteils ging es um die Begleichung von Schulden. Die UBS erhielt 5 Milliarden Franken. Mehr als doppelt so viel ging an die französische Großbank Société Générale, die Deutsche Bank oder Goldman Sachs. Die Zahlen veröffentlichte AIG auf Druck der US-Regierung. Der Konzern gehört nach Bundesbeiträgen von 170 Milliarden Dollar mehrheitlich dem amerikanischen Staat. Bei der Großbank UBS kommt es zu weiteren Rücktritten. Nach dem Abgang von Verwaltungsratspräsident Kura verlassen 3 weitere Mitglieder des Verwaltungsrats den Konzern, darunter der bekannte Ernesto Bettarelli. Ersetzt werden sollen sie durch ABB-Finanzchef Michel Demaret, durch den obersten Risikomanager des Zürich-Versicherungskonzerns Axel Lehmann sowie durch Anne Godbehere. Die gebürtige Kanadierin war früher Finanzchefin von Swiss Re und von Northern Rock, der britischen Bank, die im vergangenen Jahr verstaatlicht worden war. Seit gestern Abend versuchen in der Schweiz viele Reisende vergeblich, an den Billettautomaten der SBB eine Fahrkarte zu lösen. Jedes dritte Gerät funktioniert nicht. Schätzungsweise über 500 Automaten sind defekt, wie ein SBB-Sprecher sagte. Betroffen seien auch große Bahnhöfe wie Zürich und Bern. Grund für die Störung ist laut der SBB ein Softwarefehler. Nach dem Mittag sollte die Störung behoben sein. Der Thurgauer Bauausrüstungskonzern Arbonia Forster baut weitere 200 bis 250 Stellen ab. Er agiert auf den Gewinnrückgang im letzten Jahr und auf die unsicheren Aussichten. Der Stellenabbau soll vorwiegend über vorzeitige Pensionierungen und die natürlichen Abgänge erfolgen. Der Reingewinn bei Arbonia verringerte sich im vergangenen Jahr um 13% auf 48 Millionen Franken. Der Umsatz nahm aber um 6% zu auf 1,5 Milliarden. Der Drehmaschinenhersteller Tornos in Mutti verzeichnet für das vergangene Jahr einen massiven Gewinnrückgang. Der Reingewinn brachte um 80% ein und betrug noch 6 Millionen Franken. Anfang Februar hatte Tornos einen Umsatzrückgang bekannt gegeben, um 8% auf 260 Millionen Franken. 90% der Vollbeschäftigten sind auf Kurzarbeit gesetzt.
12.35 Uhr im Rendezvous gehen wir gleich diesen Fragen nach. Zuerst zu Pakistan. Warum hat der Präsident nachgegeben und die Richter auf Druck der Opposition wieder eingesetzt? Dann die Armeewaffe zu Hause im Schrank. Wie kam es eigentlich zu dieser Tradition in der Schweiz? Die weiteren Wechsel im UBS-Verwaltungsrat. Was bringen die neuen Leute? Der deutsche Discounter Lidl eröffnet diese Woche die ersten Läden in der Schweiz. Zwingt der Preisdruck die Bauern zu mehr Massenproduktion? Und der Prozess gegen Josef Fritzl in Österreich. Warum findet er unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt? Im Tagesgespräch um 13 Uhr, 8000 Fälle in einem Jahr, wie soll man das bewältigen? Fragen an Christoph Bantli, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Jetzt aber zuerst der Blick an die Börse, an den Himmel und auf die Verkehrswege. Nadja Ruch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4792 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4%. Der Euro wird zu 1,5419 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,1837 Franken. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint meistens die Sonne. Die Temperaturen erreichen dabei im Norden mit Bise rund 13 Grad und im Süden 18 Grad. Am Dienstag und Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz oft die Sonne. Zeitweise ziehen jedoch auch dichtere Wolken vorbei, besonders im Osten. Im Norden wird es rund 13 Grad warm, im Süden steigt die Temperatur mit Nordwind bis 20 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Hasle-Rürgsau und Walkringen konnte behoben werden.
Nach den blutigen Straßenschlachten vom Wochenende jetzt also Entspannung im Atomstaat Pakistan. Der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition ist entschieden. Regierungschef Gilani hat angekündigt, den obersten Richter Chaudhry und seine abgesetzten Kollegen wieder einzusetzen. Er hat damit nachgegeben und die zentrale Forderung des Oppositionsführers Sharif erfüllt. ARD-Korrespondent Carsten Wick zu den Ereignissen heute Morgen in Pakistan.
Jubelszenen und Siegesposen heute Morgen in vielen Städten Pakistans. Die Opposition hat gesiegt, gewonnen im Machtkampf mit der Regierung von Präsident Zardari. Der oberste Richter Iftikhar Chaudhry und andere abgesetzte Richter werden, wie gefordert, in ihre Ämter zurückkehren. Für viele Menschen im Land ein Sieg auch der Demokratie. Es ist eine historische Entscheidung, so dieser Mann. Gut, dass die Richter wieder im Amt sind. Der lange Marsch in die Hauptstadt Islamabad ist abgesagt. Außerdem sollen alle Personen, die während der Demonstrationen der vergangenen Woche festgenommen wurden, wieder freigelassen werden. Die entscheidenden Worte kamen am Morgen in einer Fernsehansprache von Premierminister Gilani. Nach Gesprächen mit Präsident Zardari habe ich entschieden, dass es an der Zeit ist, Versprechungen zu erfüllen. Ich habe angeordnet, den obersten Richter Iftikhar Chaudhry und alle anderen entlassenen Richter wieder einzusetzen. Richter Chaudhry wird sein Amt am 21. März wieder aufnehmen. Der oberste Richter war von Ex-Präsident Musharraf 2007 abgesetzt worden. Dessen Nachfolger Zardari hatte die Wiedereinsetzung zwar versprochen, dieses Versprechen dann aber nicht gehalten. Ein entscheidender Grund, warum das Bündnis zwischen der Volkspartei Zardaris und der Muslimliga von Nawaz Sharif zerbrach. Es war während der letzten Tage aber auch ein Kampf um die Macht in Pakistan zwischen Präsident Zardari und dem mächtigen und beliebten Oppositionsführer Nawaz Sharif. Dieser zeigte sich vor vielen tausend Anhängern dann auch wie ein echter Sieger. Wir haben lange gekämpft, aber mit der Gnade Gottes ist der Tag gekommen, an dem sich die Zukunft unserer Nation verändern wird. Wir werden Pakistan voranbringen auf dem Weg des Fortschritts. Und dafür danke ich auch Premierminister Gilani für sein Mitwirken und seine Bemühungen. Ich danke euch allen.
Der Bericht von ARD-Korrespondent Carsten Wick. Eine Frage, die sich jetzt stellt, warum hat der Präsident nachgegeben, obwohl er sich vorher monatelang gegen die Wiedereinsetzung der Richter gewehrt hat? Ich stellte diese Frage Andrea Spallinger, der Südasien-Korrespondent in der Neuen Zürcher Zeitung.
Zardari hat sicher nicht aus freien Stücken in dem Streit mit den Richtern nachgegeben. Er hat sich aber in der letzten Woche mit seinen politischen Manövern gegenüber dem Oppositionsführer Sharif und mit seinem sehr harten Vorgehen gegen die Demonstranten völlig ins Abseits manövriert. Der Druck auf ihn ist enorm gewachsen. Der Druck kam in erster Linie von Seiten der USA, die ein sehr wichtiger Verbündeter Zardaris waren in den letzten Monaten. Der Druck kam auch von Seiten der Armee, die in Pakistan immer noch im Hintergrund eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber auch in der eigenen Partei ist der Unmut gewachsen über die eigenmächtigen Manöver Zardaris und man hat sich angefangen, ernsthafte Sorgen zu machen, dass sich Zardari immer mehr auf diesen Machtkampf mit seinem Gegner Sharif verbeißt und darüber auch die großen Probleme des Landes, insbesondere den Kampf gegen die islamistischen Extremisten im Westen des Landes, vernachlässigt.
Und dieses Nachgeben des Präsidenten jetzt, bedeutet das wirklich, dass die Krise nachhaltig entschärft ist?
Ich denke ja, dass die Krise damit weitgehend entschärft ist. Sharif hat ja seinen Protestmarsch abgeblasen und damit ist auch eine befürchtete blutige Konfrontation zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Islamabad verhindert worden. Es wird sich zeigen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Es gibt aber offenbar auch Kontakte zwischen Sharif und Premierminister Gilani, der im Regierungslager so eine Art Führungsrolle nun übernommen hat. Und es ist durchaus auch denkbar, dass Sharif mittelfristig in die Regierung eingebunden wird und damit wäre der Konflikt sicher gelöst.
Diese Richter, die jetzt wieder eingesetzt werden, allen voran der oberste Richter Chaudhry, sind ja in der pakistanischen Bevölkerung äußerst populär, deshalb auch dieser Druck von der Straße, den Sie angesprochen haben. Warum eigentlich diese Beliebtheit?
Die Justiz ist in Pakistan bisher von der politischen Führung, das heißt von Militärherrschern wie auch von Politikern immer im eigenen Interesse manipuliert worden. Das heißt, eine unabhängige Justiz in unserem Sinne gab es in Pakistan nie. Dass sich jetzt Chaudhry und hinter ihm eine große Mehrheit der Richter und der Anwälte im Land so entschieden für diese Unabhängigkeit der Justiz einsetzen, das beeindruckt viele Pakistaner. Denn in der pakistanischen Öffentlichkeit ist man sich sehr wohl bewusst, dass unabhängige Richter, eine unabhängige Rechtsprechung sehr wichtig ist für eine funktionierende Demokratie.
Aber wie viel Macht haben denn die Richter wirklich im Staat? Könnten sie dem Präsidenten Zardari gefährlich werden und über die Zukunft Pakistans mitentscheiden?
Theoretisch kann Chaudhry Zardari sehr gefährlich werden. Er kann gegen den Witwer von Benazir Bhutto hängige Korruptionsklagen wieder aufnehmen und könnte damit Zardari theoretisch sogar zu Fall bringen. Ich denke aber, dass das Überleben von Zardari in erster Linie von der politischen Machtkonstellation und von der Entwicklung auf politischer Ebene eher abhängen wird. Das heißt, ob ihn das Militär weiter noch trägt, wie sich die Stimmung in den eigenen Reihen entwickelt und ob sich vielleicht da auch Gilani versucht, als sein Nachfolger zu profilieren.
Informationen und Einschätzungen waren das von Andrea Spallinger. Sie ist NZZ-Korrespondentin in Neu-Delhi. Es ist ein emotionales Thema, das das Parlament am Nachmittag beschäftigt. Es geht im Nationalrat um die Frage, ob Armeewaffen weiterhin zu Hause aufbewahrt werden dürfen oder ob sie künftig im Zeughaus lagern sollen, damit die Gefahr eines Missbrauchs der Armeewaffe viel kleiner wäre. Emotional ist die Debatte, weil der Schweizer Soldat zu seiner Ordonnanzwaffe eine spezielle Beziehung hat. Wieso ist das überhaupt so? Woher kommt die lange Schweizer Tradition, dass der Wehrmann seine persönliche Waffe bekommt und zu Hause lagert? Inlandredaktor Marcel Jecke hat nachgefragt.
Die Schweiz sei immer von großen Mächten im Osten und Westen bedroht gewesen, sagt Militärhistoriker Hans-Rudolf Fuhrer. Die Beziehung der männlichen Bevölkerung zu Waffen deshalb so alt wie die Geschichte der Eidgenossenschaft.
Eine eidgenössische Tradition aus alemannischen Wurzeln geht zurück in die erste Zeit. Eine obligatorische Landsturmpflicht. Im Kriegsfall hatten also alle waffenfähigen Männer ihre persönliche Kampfkraft dem Kanton zur Verfügung zu stellen. Sie hatten mit ihrer persönlichen Schutz- und Trutzbewaffnung anzutreten.
Das Prinzip von Ehr und Wehr habe gegolten. Anständigen Menschen habe man zugetraut, auch mit einer Waffe anständig umzugehen. Sie durften eine Waffe tragen und wer wollte da nicht dazugehören?
Wer also beispielsweise durch ein Verbrechen ehrlos geworden war, galt nicht als berechtigt, Waffen zu tragen. Und noch heute wird ja diese bürgerliche Ehrenfähigkeit des männlichen Landsgemeindeteilnehmers mit dem Tragen des Degens, Offiziersdolch oder des Bajonetts sichtbar gemacht.
Ein weiterer Grund für diese innige Beziehung des Schweizers zur Waffe ist die sogenannte Hausvätermiliz. Mit ihr habe die Obrigkeit im 18. Jahrhundert eigentlich einen Trick angewandt, erklärt Professor Rudolf Jaun von der Schweizerischen Militärakademie.
Bevor man heiraten konnte, hat man einen Zettel bringen, dass man sich selber ausgerüstet hat und die Waffe hatte. Der Montierungsschein von der Montur, sagt man, von der Uniform und vom Gewehr auch. Das ist eigentlich die Wurzel. Und das wandelt sich aber im Laufe des 19. Jahrhunderts, weil es ist dann schon eine Problematik. Und ganz alle haben sie dann nicht vermögen, weil man mehr Soldaten hat, weil man Gewehrschenkungen machen musste. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist die persönliche Ausrüstung, aber das Gewehr, das kommt der Wehrmann über. Unentgeltlich.
Aber wirklich einheitlich geregelt und den Männern überall gleich stark eingeimpft, war die Sache doch wieder nicht. Bis zur Revision der Bundesverfassung von 1874 war das Wehrwesen kantonal geregelt. Der Bund machte den Kantonen Auflagen, die diese selber auf ihre Art umsetzten. Hans-Rudolf Fuhrer.
Die einen dispensierten alle, bis sie nur noch die Anzahl hatten, die sie stellen mussten. Die anderen haben eine eigene kantonale Miliz aufgebaut. Dann gab es Dispensationsunterschiede, dass man also Wehrpflichtigen freistellte, wie sie das regeln wollten, ob sie einen Ersatzmann stellen wollten oder ob sie zahlen wollten, damit sie freikommen und so weiter.
Der neutrale Kleinstaat, der ohne Schutzmacht dastand und sich nicht durch zugekaufte Söldner habe verteidigen wollen, sei praktisch dazu gezwungen gewesen, einen hohen Bewaffnungsgrad und eine hohe Mobilisierungsfähigkeit aufzuweisen, sagt Militärhistoriker Hans-Rudolf Fuhrer. Der Fall der Berliner Mauer 1989 und das Ende des Kalten Krieges bedeuteten aber eine klare Zäsur, sagt Militärhistoriker Rudolf Jaun. Die militärische Bedrohung in Europa sei verschwunden.
Ein wichtiger Aspekt fällt weg, dass man sagen kann, das macht einen Sinn, Dienstwaffen daheim zu haben, um eine schnelle Mobilmachung zu machen. Weil ursprünglich im Kalten Krieg hat man den Bezirkshauptort, ein Bataillon, haben dort mobilisiert. Das ist ja heute nicht mehr der Fall, sondern man würde nach Bedarf, sei es in Lausanne oder in St. Gallen, wo es immer ist, würde man dann mobilisieren. Und von dort her kann man eigentlich die Heimaufbewahrung der Waffen nicht mehr legitimieren, nicht mehr begründen.
Einen Bruch mit der Tradition bedeutet dies aber schon, sagt Militärhistoriker Hans-Rudolf Fuhrer, auch emotional, denn die Beziehung zur Waffe habe durchaus ihre Geschichte.
Das Auswechseln der Führungskräfte bei der Grossbank UBS geht weiter. Die drei Verwaltungsräte Ernesto Bertarelli, Jürg Wolle und Gabriele Kaufmann-Kohler verlassen die UBS auf eigenen Wunsch. Ernesto Bertarelli, der 7 Jahre dabei war, will neuen Köpfen Platz machen. Die anderen beiden, die 3 Jahre dabei waren, begründen ihren Abgang unter anderem damit, dass das Amt für sie zeitlich zu aufwendig geworden sei. Was bedeuten diese Wechsel für die Zukunft der angeschlagenen UBS? Was bringen die neuen und was nicht? Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger mit Antworten.
Zuerst der Belgier Michel Dömeré. Er ist Finanzchef des Industriekonzerns ABB. Zahlen sind sein Leben. Als letztes Jahr Fred Kindle Hals über Kopf den Konzern verließ, übernahm Dömeré ad interim den Chefposten. Er durfte dann aber nicht auf diesem Sessel sitzen bleiben, sondern musste diesen wieder freimachen für den Amerikaner Joe Hogan. Dömeré warf deswegen nicht das Handtuch, fand hingegen einen guten Weg mit dem neuen Chef und er blieb seiner Funktion als Finanzchef unter ABB treu. Der zweite Neue ist der Schweizer Axel Lehmann. In verschiedenen Funktionen arbeitet dieser seit längerem für den Finanzdienstleister Zurich Financial Services. In den letzten Jahren hatte er eine leitende Position in den USA inne. Aktuell ist er in der Geschäftsleitung des Zürich-Konzerns, wurde dort auch schon als Nachfolger von James Shiro gehandelt und ist verantwortlich für das Risikomanagement. Und dann ist Anne Godby hier. Als Wirtschaftsprüferin kennt sie sich mit der Buchhaltung und ihren Regeln aus. Sie stieß Mitte der 90er Jahre zum Rückversicherungskonzern Swiss Re und stieg dort bis zur Finanzchefin auf. Sie ist krisenerprobt, litt diese Branche doch ganz besonders unter den Folgen der Terroranschläge vom 11. September 2001. Doch dann wurde Jacques Aigrin ihr neuer Chef und mit ihm hatte sie das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Sie überwarf sich also mit dem Mann, der vor kurzem Swiss Re wegen Milliardenverlusten und zu riskanter Strategie verlassen musste. Die kanadisch-britische Doppelbürgerin unterstützte im letzten Jahr die angeschlagene britische Bank Northern Rock. Drei Personen, drei Charaktere. Und doch gibt es für sie einen gemeinsamen Nenner. Sie sind alle vom Fach. Zahlen, Risikomanagement und Buchhaltungsregeln sind ihnen vertraut. Sie haben internationale Erfahrung und wenn man sie bei Auftritten und bei ihren Geschäftsgebaren beobachtet, so darf man sagen, sie sind sicherlich keine Haudegen, keine Draufgänger. Vielmehr stehen sie für Sorgfalt, Tradition und Vorsicht. So gut diese neuen Vorzeichen stehen, so sehr gibt es doch einen Wermutstropfen. Die nötige Zeit. Der zurückgetretene Jörg Wolle ist CEO des internationalen Handelsunternehmens DKHS und begründete seinen Rücktritt mit dem großen Aufwand, der für das UBS-Amt nötig sei. Axel Lehmann und Michel Dömeri sind zwar nicht CEOs, aber beide bekleiden zentrale Aufgaben in den Geschäftsleitungen von Weltkonzernen, vor denen die Weltwirtschaftskrise auch keinen Halt macht. Und gerade in Krisenzeiten braucht es eben für eine sorgfältige Ausübung solcher Ämter neben fachlichem Wissen vor allem eines ganz besonders: Zeit und Beharrlichkeit.
Lidl kommt in die Schweiz. Der deutsche Discounter eröffnet am Donnerstag seine ersten 13 Filialen hierzulande. Weitere sollen folgen. Heute Morgen hat Lidl sein Konzept für die Schweiz vorgestellt. Mit seinem Markteintritt geht der Preiskampf im Schweizer Literhandel in eine neue Runde. Das sehr zur Sorge von Umweltverbänden, Tierschutzorganisationen und Bauern. Katharina Boxler berichtet.
Wenn Konsumenten billiger wegkommen, hat das seinen Preis. Diesen bezahlen nicht nur die Angestellten mit den von Lidl hinlänglich bekannten schlechten Arbeitsbedingungen. Diesen werden auch die Bauern und die Umwelt bezahlen, warnt Marcel Liene, Experte für Umweltpolitik beim Umweltverband Pro Natura Schweiz. Die intensive Landwirtschaft der Schweiz setze der Umwelt seit Jahrzehnten zu.
Das heisst, wir haben ein grosses Problem in Flächen, die vergangen im Berggebiet. Und wir haben Intensivierungen im Mittelland. Wir haben eine ganz, ganz tiefe Biodiversität im Mittelland und die darf nicht weiter unter Druck kommen. Im Gegenteil, man müsste das unbedingt verbessern.
Der Preiskampf im Schweizer Detailhandel setzt dabei weniger die nach sehr klaren Richtlinien arbeitenden Biobauern unter Druck. Besonders betroffen sind vielmehr jene Bauern, die konventionell produzieren. Sie haben noch Spielraum, könnten also gezwungen werden, noch mehr aus dem Boden, aus den Tieren herauszuholen, bestätigt Hans-Jörg Walter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes.
Ja, die Ängste sind natürlich berechtigt. Wenn ein enormer Preisdruck und diese Preisspirale nach unten geht, dann ist es logisch, dass auf die Produktionsqualität geachtet wird und dass das allenfalls in Frage gestellt wird.
Zwar hat Lidl wie schon Aldi sein Konzept den im Vergleich zu Deutschland anspruchsvollen Schweizer Konsumenten angepasst. Unter den Lidl-Fleischprodukten, die aus Zollgründen zum größten Teil aus der Schweiz stammen, befindet sich etwa ein Logo für besonders tierfreundliche Stahlhaltung oder biologisch produziertes, das sich jedoch meist nur an den gesetzlichen Mindeststandards orientiert. Zur Frage allerdings, wie sich die Preispolitik des Unternehmens auf die Bauern und die Umwelt auswirkt, gab es heute Morgen an der Medienkonferenz nur eine ausweichende Antwort von Lidl Schweiz Geschäftsleitungsmitglied Reto Ruch.
Wir wissen, dass in der Schweiz auch Nachhaltigkeit ein großes Thema ist und wir bieten deshalb auf unser Rindfleischsortiment im Frischfleischbereich unter dem Logo besonders tierfreundliche Stallhaltung an.
Aber grundsätzlich würden Sie...
Dürfen die anderen Kollegen auch noch was fragen? Herzlichen Dank.
Im Schweizer Detailhandel wird seit Jahren schon mit harten Bandagen gekämpft. Insbesondere seit Billiganbieter Aldi vor 3,5 Jahren auf den Plan getreten ist. Unter Druck geraten nicht nur die direkt liefernden Bauern, betroffen sind auch jene Bauern, die die Schweizer Markenartikelhersteller beliefern. Dass diese den Druck an ihre Lieferanten, die Bauern zum Beispiel, weitergeben, sei unausweichlich, sagt Anastasia Lee, Direktorin des Markenartikelverbands Promarca.
Man kann nicht von den Herstellern billigste Preise haben und dann noch verlangen, dass diese sich im Markt zu gleichen Preisen wie früher eindecken. Also billig um jeden Preis hat nun mal seinen Preis.
Noch aber sind die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sehr qualitätsbewusst. Noch sind sie dem Geiz-ist-geil-Trend um jeden Preis nicht erlegen. Und sie können sich dies leisten, denn die Schweiz mag eine Hochpreisinsel sein, doch mit 8% unseres Einkommens sind die Lebensmittel hierzulande so billig wie sonst nirgends in der Welt.
Seit dem Morgen flimmern Bilder aus dem österreichischen Städtchen St. Pölten über die Bildschirme in aller Welt. Am Landesgericht dort hat vor ein paar Stunden der Prozess gegen Josef Fritzl begonnen. Der 74-Jährige ist des Mordes, der mehrfachen Vergewaltigung, der Sklaverei, der Freiheitsberaubung und der Blutschande angeklagt. Fritzl soll seine Tochter 24 Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten und mit ihr 7 Kinder gezeugt haben. Eines der Kinder starb im Verlies. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Die Anklageerhebung und erste Repliken des Verteidigers und des Angeklagten waren heute Vormittag noch öffentlich. Anschließend ließ die Richterin die Bänke der Zuhörer und der Gerichtsreporter räumen. Die Bildmedien waren schon kurz vor Vereidigung der Geschworenen des Saales verwiesen worden. Der Prozess wird damit aus Gründen des Opferschutzes und der Sittlichkeit weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Neugierde der Boulevardmedien auf entsetzliche Details der Gefangenschaft der Opfer wird daher nicht befriedigt werden. Ein Gerichtssprecher wird einmal im Tag über den Prozessverlauf informieren. Den Geschworenen ist bei Androhung hoher Strafen verboten, zum Verfahren Stellungnahmen abzugeben. Der Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien wurde den St. Pöltener Justizbehörden von Juristen des obersten Gerichtshofes empfohlen, da schutzwürdige Interessen der Opfer vorlägen. Zwar muss laut Österreichs Verfassung und Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ein Prozess öffentlich sein zum Schutz des Angeklagten, der damit eine gewisse Garantie für einen fairen Prozess erhält. Andererseits muss nach Artikel 8 der Schutz der Privatsphäre der Opfer gewährt bleiben, explizit bei der Erörterung des persönlichen Lebens- und Geheimnisbereiches eines Opfers, Angeklagten oder Zeugen. Und im Inzestfall von Amstetten ist die Intimsphäre der Opfer so unmittelbar betroffen, dass so die Empfehlung namhafter Juristen eigentlich nur der Ausschluss der Öffentlichkeit blieb. Der Verteidiger von Josef F. hatte schon vor Prozessbeginn erklärt, er werde dagegen keinen Einspruch erheben. Im Übrigen werden die Opfer am Prozess gar nicht aussagen, außer die Tochter des Angeklagten, deren aufgezeichnete Aussagen per Band den Geschworenen vorgespielt werden. Das Interesse der sogenannten Öffentlichkeit am Prozess ist sehr geteilt. So haben sich bloß 100 sogenannte natürliche Personen für die Verhandlung angemeldet, jedoch über 200 Journalisten, vorwiegend von Medien mit den ganz großen Schlagzeilen oder den lauten Tönen. Für sie beginnt heute nichts weniger als der Jahrhundertprozess, obwohl das Jahrhundert noch ziemlich jung ist. Es ist daher zu befürchten, dass der Erkenntnisgewinn nicht so steigen wird wie die Einschaltquoten und Auflagen. Der Angeklagte ist im Übrigen in weiten Teilen geständig, außer beim Tod seines Sohnes, den er nicht als Mord, sondern als unterlassene Hilfeleistung qualifiziert. Er rechnet selbst mit lebenslanger Haft. Die Staatsanwaltschaft will zudem eine lebenslange Verwahrung für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen.
Joe Schelbert über den Prozess gegen Josef Fritzl, der am Vormittag in St. Pölten, Österreich, begonnen hat.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.